Das Heil ist frei, o tut es Gott den Menschen nah und fern. O rühmet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O Freud, o Freud.
Kennen Sie den Mann Gottes Josua? Er war der zweite Führer des Volkes Gottes im Alten Testament. Bei seinem Amtsantritt ließ Gott ihm sagen, er solle das Gesetz Gottes Tag und Nacht betrachten und es halten und tun. Darauf ruhte eine ganz besondere Verheißung, alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust. So ist es bis heute geblieben. Wer sich dem Wort Gottes unterstellt, dem wird es gelingen.
Nun beten wir wieder. Unser hochgelobter Herr, du hast uns den Frieden der Seele geschenkt und suchst uns in diesem Frieden zu bewahren. Täglich leben wir aus deiner Gnade und wir erkennen, dass du gerecht und treu bist. Und auch in den dunklen Tälern des Lebens hast du verheißen, bei uns zu sein, denn man kann dich immer haben, wenn man dich haben will. So sind wir getrost und wissen, dass dein Weg gut für uns ist. Leite uns bitte nach deinem Rat und lass uns stets dein Wohltun und deinen Willen erkennen. Amen.
Ich wünsche nur dich, meinen Heiland, denn du schenkst meiner Seele die Ruhe. Herr, du leitest und lehrst ohne Fehler, denn der Weg und die Wahrheit bist du. Ich brauche dich, o lieber Herr, bei Tag und auch bei Nacht. Denn ohne dich, das ist mir klar, hab ich das Ziel verpasst. Auf meinem Lebensweg geh du voran und führe mich nach deinem Plan. Nimm weg die Sorgen und Last.
In 2. Mose 15 lesen wir, die Verse 23 bis 25. Da kamen sie gen Mara, aber sie konnten das Wasser zu Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher hieß man den Ort Mara. Da murrte das Volk wider Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr wies ihm einen Baum, den tat er ins Wasser, da ward es süß. Sie kamen gen Mara. In den Monatsblättern Unser täglich Brot war kürzlich zu lesen, wie erfolgreich eine Frau in ihrer erwählten Forschungslaufbahn geworden war. Es war ihr gelungen, beständig aufwärts zu steigen und zu hohem Ansehen zu kommen. In 1903 hatte sie den Nobelpreis in der Physik und in 1911 auch den Nobelpreis in der Chemie gewonnen. Diese Gewinne waren ihr natürlich nicht mühelos zugefallen, sondern sie kosteten ihr den Einsatz von viel Zeit, Kraft, Arbeit und Selbstaufopferung. Doch noch in ihren leistungsfähigen Lebensjahren starb die Madame Curie an Leukämie. Sie war mit radioaktiven Materialien umgegangen und ahnte nicht, wie lebensbedrohlich diese verstrahlten Materialien auf sie einwirkten. Inmitten ihrer Höhenwege gab es plötzlich ein Mara. Von diesem Mara redet unser Text. Hier war das Volk Israel nach einem großen Erleben an einen Ort gekommen, den man Mara nannte, und Mara bedeutet Bitterkeit. Das Volk war aus der langen ägyptischen Gefangenschaft freigekommen und durfte nun in Richtung Kanaan ziehen. Das muss ein Jubel gewesen sein, denn es ging jetzt in das Land der Freiheit und des Friedens. Aber der Weg dorthin war ein Wüstenweg. Mose, der dem Volk zum Führer gesetzt war, sprach von einer grausamen Wüste. 3 Tage Reisen hatten sie nun schon hinter sich und hatten kein Wasser gefunden. Der Durst quälte sie und sie bedrängten den Mose mit der mürrischen Frage, was sollen wir trinken? Und schon erblickten sie einen Wasserspiegel. Wie werden sie aufgejauchzt haben? Endlich war Wasser in Sicht. Aber mitten hinein in diese Freude schickte Gott ihnen eine Glaubensprobe. Sie kamen gen Mara, aber sie konnten das Wasser zu Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Welch eine Enttäuschung. Aber steht es nicht ähnlich so auch in unser aller Leben? Führt nicht auch unser Lebensweg an Mara-Stellen vorbei? So erfährt es schon mancher junge Mensch in der Blüte seiner Jugend. Da zeigt zum Beispiel ein Abiturient hervorragende Fähigkeiten und wünscht sich sehnlichst, mit einem Studium beginnen zu dürfen. Aber er muss ins Bergwerk einsteigen, weil die Einkünfte seiner Eltern zu einem Studium einfach nicht ausreichen. Welch eine Enttäuschung! Oder da berichtet jemand von einem verarmten Menschen, der sein Unterkommen in einer dunklen Baracke gefunden hatte. Er war vorher ein wohlhabender Mann, der Haus, Hof, Frau und Kind hatte. Aber er hatte alles verloren, was er sein Eigen nannte, und besaß nichts mehr als eine dürftige Pritsche in jenem Barackenraum. Er konnte gewisslich mit jener Naemi, Ruth Kapitel 1, sagen, nennt mich nicht Naemi, das heißt Wundervolle, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mich sehr betrübt. Oder da hat ein junges Mädchen kurz nach ihrem Schulabschluss die gewünschte Lehrstelle gefunden und ist überglücklich darüber. Doch nachdem sie bald am Ende ihrer Ausbildung stand, trat bei ihr zum Erschrecken aller das erste Anzeichen einer ernsthaften Krankheit auf. Nun ist sie schon seit über 10 Jahren ein Vollpflegefall und kann weder sprechen noch irgendeines ihrer Glieder bewegen. Das sind bittere Wasser, nicht wahr? Ja, unsere Zeit ist reich an bitteren Wegen und Wanderstätten und fast jeder muss sie früher oder später in seinem Leben kennenlernen. Diese Mara-Stätten gibt es im übertragenen Sinne auch auf unserem Glaubensweg. Israels Weg war durch die Wüste gegangen, im gewissen Sinne als ein Schattenbild für den neutestamentlichen Glaubensweg gesehen. Jeder neutestamentliche Christ hat diesen Weg doch einmal recht freudig betreten. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wie schön, wenn man in dieser Gewissheit beginnen darf. Dann sagt der Dichter, unser Reiseziel, das ist der Himmel, unser Führer will der Heiland selber sein. Ja, das ist ein seliges Wandern und am Ende ziehen wir da droben ein. An dieser Tatsache dürfen wir glaubensvoll festhalten, aber das schließt die Mara-Stätten nicht aus. Wir müssen beachten, dass unsere Textgeschichte vom Volke Gottes handelt. Und gerade diese Menschen kamen hier an die bitteren Wasser. Sie konnten das ebenso wenig verstehen wie wir, wenn uns Trübsale, Leiden, Nöte und Enttäuschungen begegnen. Wie leicht kann man dann in Zweifel, in Widerwillen, in Unzufriedenheit oder auch Bitterkeit, ja sogar in Kämpfe und Unglauben geraten. Aber es steht unserem Herrn frei, uns diese ernsten Glaubensproben in den Weg zu stellen. Und wie kommen wir dann weiter? Wir können nur tun, was Mose tat. Er war anscheinend ein wenig zur Seite getreten und schrie zu dem Herrn. Er legte diese schwere Situation dem Herrn vor. Und der Herr zeigte ihm einen Baum, den tat er ins Wasser. Da ward es süß, das heißt, es wurde genießbar. Dieser Baum, dieses Süßholz, kann als ein Sinnbild auf das Kreuz Jesu gesehen werden. Auch neutestamentlich gesehen spricht die Bibel von einem Holz, das zur Gesundheit dient. Inmitten aller Trübsalen, Nöte und Bitterkeiten des Lebens hat Jesus Christus sein Kreuz aufgerichtet. Das ist eine unwiderlegbare Tatsache. Das Opfer an diesem Kreuz ist das Mittel zur Heilung für uns alle. Unsere Hilfe und die wohltuende Ruhe für Herz und Seele kommt vom Kreuz her. In Jesaja 38 lesen wir von einem Menschen, der auswegslos an den bittersten Wassern seines Lebens stand. Doch dann bezeugte er: Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Er hatte Heilung erfahren und sie ist auch für uns da. Das Evangelium ist eine ausgesprochene Kreuzespredigt. Das muss die Predigt aller Zeiten und auch die Predigt unserer Zeit sein. Paulus war ein hochgebildeter Mann und ein herausragender Apostel. Er erklärte aber: Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. In diesem Sinne wirkte er spürbar auf die Menschheit seiner Zeit ein und er schreibt: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben, die Juden und auch die Heiden. Es ist also ein Holz, das zur Heilung für alle dient. Leider haben viele Menschen schon immer und auch heute die Botschaft vom Kreuz für eine Torheit gehalten. Aber für andere, und Gott sei Dank auch für mich, für alle, die selig werden wollen, ist es eine Gotteskraft. Ja, vom Kreuz Jesu geht Kraft und Heilung aus, und es macht noch heute die bitteren Wasser süß. Amen.
Komm zu der Quelle des Lebens, so ruft der Heiland dir zu. Suche nicht länger vergebens, nirgends sonst findest du Ruh. Hör diesen Ruf, hör diesen Ruf, so wie du bist, darfst du kommen. Höre und folge dem Ruf. Komm, deine Seele zu laben, hier wirst du wahrhaft beglückt. Hier wird die Sünde begraben, die dich so lange bedrückt. Hör diesen Ruf, hör diesen Ruf, so wie du bist, darfst du kommen. Höre und folge dem Ruf.
Gottes Wort will gehört und gelebt werden. Hören und Ausleben können nicht voneinander getrennt werden. Jesus Christus verglich einen Menschen, der das Wort hört, aber unausgelebt lässt, einem törichten Baumeister, der auf Sand baute. In Kürze wird sein Gebäude fallen. Wer es aber auslebt, den bezeichnet er als einen klugen Baumeister, der auf Felsengrund baute. Und wem dieser beiden mögen wir wohl gleichen? Gemeinde Gottes 10135, 85. Avenue, Edmonton, Alberta, T6E, 2K1, Kanada.